Unser Thema der nächsten Stunde, Norwegen, Aufbrüche einer Diaspora-Kirche. Hallo, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt Sie herzlich, Ihre Sabine Böhler. Waren Sie schon mal in einem der skandinavischen oder baltischen Länder, in Norwegen, Schweden, Finnland oder in Estland, Lettland, Litauen? Oder geht es Ihnen wie den meisten? Die Gegenden im Süden Europas sind viel bereist und gut vertraut, doch der Norden, der ist recht unbekannt. Das soll sich heute ändern. Wir nehmen Sie mit nach Norwegen, ja und natürlich zu unseren katholischen Mitchristen dort. Denn die sind in Norwegen ganz stark in der Minderheit. Und dennoch ist die katholische Kirche in Norwegen im Aufbruch und ständig am Wachsen. Unser Gast ist heute Alfred Herrmann vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Das Bonifatiuswerk mit Sitz in Paderborn, das hat sich zur Aufgabe gemacht, Christen in der Diaspora, im Norden Europas, in Skandinavien und im Baltikum, aber auch im Norden und Osten Deutschlands beizustehen, bei der Verbreitung des Glaubens, sie dabei zu unterstützen, so auch in Norwegen. Ich begrüße jetzt herzlich am Telefon in Paderborn Alfred Herrmann. Er ist Mitarbeiter der Pressestelle des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken, kennt sich somit in all den verschiedenen Bereichen des Bonifatiuswerkes bestens aus und er hat an einem Länderporträt über die katholische Kirche in Norwegen mitgearbeitet. Hallo und grüß Gott, Herr Herrmann.
Grüß Gott, Frau Böhler.
In Zusammenarbeit mit Herrn Herrmann war es möglich, liebe Zuhörer, mit den zwei Bischöfen von Norwegen, die beide Deutsch sprechen, in Kontakt zu treten und Interviews zu führen, die wir im Laufe der Sendung hören werden. Herr Herrmann, Norwegen ist genauso groß wie Deutschland. Doch es gibt nur, man könnte sagen, eine einzige große Diözese, nämlich die Diözese Oslo, die von Bischof Bernd Einsvik geleitet wird. Und dazu gehören noch zwei angegliederte Prälaturen. Wie kommt das?
Ja, Frau Bühler, Norwegen ist flächenmäßig genauso groß wie Deutschland, ein großes Land, aber dort leben insgesamt nur 4,8 Millionen Menschen. Gleichzeitig haben wir hier eine deutliche Diaspora-Situation. Norwegen ist schon immer protestantisch geprägt seit der Reformation. Norwegen hat noch eine evangelisch-lutherische Staatskirche. Die Katholiken, die dort leben, machen gerade mal so rund 1% der Bevölkerung aus. Das heißt, sie sind in einer extremen Minderheitensituation in diesem riesigen Land. Deswegen haben wir hier jetzt nur quasi drei Diözesen, beziehungsweise ein Bistum und zwei Prälaturen.
Mhm. Im Rahmen der Buchreihe Katholisch in Norwegen hat das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ein Länderporträt über Norwegen herausgebracht mit dem Titel Aufbrüche einer Diaspora-Kirche. Yeah. Und dieses Buch, das ist Ergebnis einer gemeinsamen Journalistenreihe der Gemeinschaft katholischer Publizisten und des Bonifatiuswerkes. Und das war genau vor 2 Jahren, diese Reise. Und Sie waren verantwortlich eben für das Bonifatiuswerk. Und Sie waren natürlich auch dabei. Lassen Sie uns teilhaben, so von Ihren Eindrücken. Erzählen Sie uns etwas über Land und Leute, Herr Herrmann.
Ja, wir waren quasi genau vor 2 Jahren in Norwegen mit einer Gruppe von rund 15 Journalisten aus ganz Deutschland. Wir haben ganz Norwegen bereist, sind gestartet in Oslo, kurz vor der Midsommerfeier, vor dem Sankthanstag, sind gereist nach Bergen, weiter nach Trondheim, dann nach Bude, ganz im Norden von Norwegen, auf die Lofoten. Und dann sind wir letztlich in der Bischofsstadt in Tromsø, haben wir unseren Abschluss gefunden. Wir konnten dort Menschen, Kirche und das Glaubensleben erleben. Das war Sinn der Reise. Wir wollten den Journalisten zeigen, was es heißt, in der nordeuropäischen Diaspora katholisch sein zu leben.
Und wie haben Sie sich dort fortbewegt? Schon per Bus und Auto oder mussten Sie auch fliegen zwischendurch?
Nein, wir mussten auch fliegen. Selbstverständlich, diese großen Entfernungen sind gar nicht anders zu bewältigen. Natürlich waren wir auch mit dem Bus unterwegs, aber die großen Entfernungen mussten wir fliegen. Allein durch die landschaftliche Struktur Norwegens ist es auch nur schwer möglich, weite Strecken mit dem PKW zu fahren, beziehungsweise mit dem Bus, da sehr hohe Gebirgszüge zwischen den einzelnen Landesteilen liegen, dann die ganze Fjordlandschaft, die Küstenlinie zergliedert und somit die Strecken mit dem Auto noch viel weiter werden. Es ist aber gleichzeitig eine wunderschöne, bezaubernde Landschaft, die wir hier antreffen.
Mhm. Vielleicht noch kurz was zum Ziel der Reise. Wieso so eine Journalistenreise nach Norwegen und wieso dann auch das Buch?
Ja, Norwegen, das ist eine besondere Situation für Katholiken. Das können sich viele Menschen hier gar nicht vorstellen, was das bedeutet. So geht es auch Journalisten. Wir wollten Journalisten zeigen, wie sieht katholisches Leben aus in solch einer sehr, sehr großen Situation wie Norwegen. Aber gleichzeitig wollten wir auch zeigen, was heißt das, katholisch sein in einem nordeuropäischen Land, das ja eigentlich als eines der reichsten Länder der Welt gilt. Wir haben in Norwegen eine besondere Entwicklung zu sehen, dass seit den 70er Jahren, seitdem Norwegen Erdöl exportiert im großen Maße, ist dritter größter Erdölexporteur, hier einen Quantensprung in seiner wirtschaftlichen Entwicklung gemacht hat. Und auch in seiner Wohlstandsentwicklung. Wir haben mit Norwegen ein Land, das in der Pro-Kopf-Einkommen eines der höchsten erreicht, überhaupt weltweit. Wir haben ein Land eben, das durch die Ölverkäufe einen Fonds anlegen kann für die Zukunft. So macht das Norwegen. Norwegen gibt das Geld nicht jetzt aus, sondern es spart an, um, wenn der Ölreichtum zu Ende geht, weiterhin das soziale Netz gewährleisten zu können, was man sich jetzt aufgebaut hat. In solchen Umständen zu sehen, was katholisch heißt, das wollten wir eben katholischen Journalisten zeigen. Denn anders als jetzt dieses reiche Land haben wir im Gegensatz zu diesem reichen Land eine arme Kirche, da sie eben keine Staatskirche ist, kaum staatliche Unterstützung unterhält. Und dazu kommt noch ein anderer Wesenszug. Die katholische Kirche in Norwegen ist geprägt durch Einwanderer und diese gehören nicht zu den wohlständigsten Bürgern des Landes und können somit die Kirche auch nicht in diesem Maße unterstützen. Sowas vor Ort zu sehen, mit den Menschen zu sprechen, das bereichert, das ermöglicht letztlich eben auch eine genaue Berichterstattung für die Menschen, die jetzt hier in Deutschland über Norwegen lesen.
Und Bischof Kirgic wird in dem Interview, das wir mit ihm geführt haben, da auch noch näher drauf eingehen, nämlich über die Diaspora-Kirche in Norwegen, die auch gerade eine Einwanderungskirche ist. Jetzt kommen wir noch mal auf den Anlass der heutigen Sendung auch zu sprechen. Der Anlass ist nicht etwa, weil Sie genau vor 2 Jahren eine Journalistenreise gemacht haben nach Norwegen, sondern Anlass der Sendung ist das bevorstehende große Sankt Hansfest, das am Vorabend des Mitsommertages sehr groß und aufwendig gefeiert wurde. Welche symbolträchtige Bedeutung hat das Fest gerade auch für die Norweger, Herr Herrmann?
Norwegen, das ist ein Land, das ist geprägt von Licht und Dunkelheit. Und gerade der Sankt Hanstag wird großartig gefeiert, denn das ist der Tag mit der längsten Sonnenscheindauer. Und wenn man bedenkt, dass jenseits des Polarkreises, wo noch ein Großteil Norwegens liegt, die Sonne in dieser Zeit niemals untergeht und tatsächlich um 12:30 Uhr noch strahlend am Himmel steht, dann sieht man, welch eine Bedeutung das für die Menschen hat, die sich ja nach Licht sehnen. Die Menschen gehen hinaus an diesem Tag, feiern im Grünen, setzen sich raus, machen kleine Feste, große Feste, auch große Volksfeste mit viel traditionellen Trachten und Bräuchen und Tänzen. Ja, man freut sich hier über das Licht, denn man ist auch die Dunkelheit gewohnt. Im Winterhalbjahr gibt es Zeiten, gerade um Weihnachten dann, wenn eben die längste Nacht auch bei uns vorherrscht, gibt es Zeiten, da geht die Sonne fast niemals auf. Und jenseits des Polarkreises ist es tatsächlich so, dann ist tatsächlich der ganze Tag lang auch Nacht. Und dieses Spiel von Licht und Dunkelheit prägt den Menschen, prägt natürlich auch die Spiritualität. Denn Licht, das ist ein Zeichen von Göttlichkeit, von Gott und für die christliche Welt eben auch ein Zeichen von Auferstehung, von Hoffnung und Weitergehen. Und Dunkelheit, in die das Licht dann langsam wieder hineinkommt, das prägt eben auch die menschliche Existenz hin zum Heil.
Und dieses große Fest, das wird das St. Hans-Fest, das wird jetzt am kommenden Mittwochabend sein.
Ja, das ist genauso wie bei uns die Johannisfeuer brennen, ja. Feiern die eben auch auf St. Johannes ganz traditionell. Es ist eben ein christlich geprägtes Land durch die evangelische Landeskirche auch und durch lange auch überlebte katholische Traditionen, die mitgenommen worden sind seit der Reformation. Es ist eine ganz besondere Situation der Reformation in Norwegen, die sehr, sehr viel katholische Tradition mit übernommen hat. Weiter geprägt. Das ist anders.
Norwegen, Aufbrüche einer Diaspora-Kirche. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich bin im Gespräch mit Alfred Herrmann. Er ist Pressereferent im Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Und bevor ich mit ihm gleich weitersprechen, hören wir erstmal ein Gespräch mit Bischof Kirgic. Er ist seit 2 Jahren im Norden von Norwegen, Bischof von Tromsø. Bischof Berislav Kirgic war knapp 2 Jahre lang, also bis 2009, Seelsorger in Oberhaching bei München und ist dann zum Bischof in den Norden Europas berufen worden. Er selbst stammt aus Kroatien. Einige Jahre hatte er bereits die kroatischsprachige katholische Mission in Norwegen geleitet und die Aufgabe eines Generalvikars in Oslo übernommen. Mit ihm hat Ulrich Schwab über sein Bistum gesprochen.
Herr Bischof Kirgic, in Ihrem Bistum leben etwa 2400 Katholiken, verstreut über eine Fläche, die etwa halb so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Stimmt das?
Ja, die Fläche stimmt. Die Zahl der Katholiken ist gewachsen. Also in diesen 2 Jahren, wir sind jetzt knapp 1000 mehrere, als wir noch vor 2 Jahren waren. Jetzt sind wir knapp 4000 im ganzen Bistum. Wir wachsen.
Trotzdem ist natürlich die Zahl der Katholiken nur eine Minderheit im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Klar ist, in Norwegen leben nicht viele Katholiken, aber hat das Land trotzdem eine christliche Tradition?
Das stimmt. Es leben circa 500.000 Einwohner hier und wir sind nicht einmal 1% von der gesamten Bevölkerung. Die meisten sind dann doch Norwegen und die gehören der norwegischen evangelischen Kirche. Die sind auch Christen wie wir.
Können Sie uns einen typischen Katholiken in Ihrer Prälatur Tromsø vorstellen? Also zum Beispiel, woher stammt er, wie alt ist er, wo lebt er, in der Stadt oder auf dem Land?
Also in allen unseren Pfarreien haben wir vielleicht ein Fünftel oder eventuell 15-20% sind Norweger. Und die meisten Pfarreien bestehen aus 60-70 verschiedenen Nationalitäten. Ein Norweger oder eine Norwegerin hier, zuerst, die Verhältnisse zu anderen Norwegen sind immer nicht ganz einfach sozusagen, weil die sind katholisch geworden und katholisch geblieben. Also es ist so, sie haben nicht immer von ihrer eigenen, also von anderen Norwegen, so ganz viel Verständnis, dass die doch katholisch sind. Weiter, diese Leute werden dann auch gleichzeitig hoch geschätzt von allen anderen Katholiken. Und unsere Katholiken sind aus Philippinen, aus Südamerika, aus Afrika. Alle anderen Katholiken, die freuen sich riesig, dass doch wir auch einige oder mehrere Norweger haben, die auch katholisch sind. Die sind ganz treu, die haben sich für Katholizität entschieden im Erwachsenenalter. Und das ist dann doch ein bisschen anders als bei vielen Katholiken, die seit Anfang an Kindheit katholisch sind. Also die sind So habe ich bis jetzt erlebt, vielleicht ein bisschen mehr bewusst katholisch als wir anderen.
Also Sie sagen, neben den Norwegern gehören Menschen aus rund 60 oder 70 verschiedenen Nationen zu den Katholiken in Norwegen. Das ist also eine bunte Vielfalt in den Gemeinden.
Richtig, so ist es bei uns in einigen Pfarreien. Mehrzahl Katholiken sind aus Philippinen, in anderen Pfarreien sind vielleicht aus Südamerika, Lateinamerikanos. Jetzt in den letzten 3, 4 oder 5 Jahren sind viele aus Polen, Gastarbeiter auch nach Nordnorwegen gekommen. Insgesamt in den letzten 3, 4 Jahren, die meisten unserer Katholiken sind aus Afrika, Kongo, Liberia, Eritrea und aus afrikanischen Ländern.
Mhm. Gerade Katholiken oder Migranten aus diesen Ländern in Afrika, die haben dann oft auch viele Kinder. Kann man sagen, ist die Kirche in Norwegen jung?
Man kann doch sagen, dass die Kirche ziemlich oder ganz jung ist hier. Wir haben viele aus Sri Lanka und besonders aus Afrika, viele Familien. Das sehen wir auch fast jeden Sonntag hier in der Kirche in Tromsø, viele Familien mit Kindern.
Wie viele Priester gibt es in Ihrem Bistum, Herr Bischof Klinkert?
Im ganzen Bistum habe ich 7 Pfarreien und 11 Priester. Von 11, 9 sind polnische Patres aus Polen. Einer ist nur Norweger und einer ist aus Deutschland. Mhm. Und ich bin Kroate.
Mhm. Also das sind 7 Pfarrgemeinden. Das heißt, die Gläubigen legen oft einen weiten Weg zurück, um zur Kirche zu kommen. Das Bistum ist ungefähr so groß wie die Hälfte von Deutschland. Stimmt das?
Das stimmt. Die nächste Pfarrei von mir ist schon 240 Kilometer entfernt. Eine südlichste Pfarrei ist von hier circa 700 Kilometer entfernt. Richtung Norden, Richtung Nordpol, habe ich dann auch eine Pfarrei von hier 450 Kilometer weit. Ost, Richtung Russland, habe ich auch eine Pfarrei und ein Priester sitzen dort, von hier circa 600 Kilometer. Mhm. Und überall fliege ich, wenn ich jetzt die Pfarrei besuche. Einmal habe ich in Oberhaching gesagt, bevor ich nach Tromsø kam, vielleicht kommt die Zeit, ich muss hier auch einen Fahrverband gründen. Also die nächste Pfarrei ist 240 Kilometer von hier.
Mhm, Also wenn Sie Ihre Gemeinden besuchen, sind Sie meistens mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber? Womit sind Sie unterwegs?
Also mit dem Flugzeug. Es gibt 25 Flughäfen in meinem Bistum. Mhm. 25 Flughäfen. Und überall fliege ich nur diese nächste Pfarrei. Reise ich mit dem Wagen und das ist dann die schwerste Reise oder die längste Reise.
Mhm.
Weil überall fliege ich und dann komme ich in einer Stunde oder etwas mehr mit dem Flugzeug. Der Fahrer wartet auf mich. Diese nächste Pfarrei muss ich dann mit dem Wagen fahren. Das sind 240 Kilometer, circa 4 Stunden muss ich fahren.
Mhm. Und die Gläubigen, die nehmen den Weg zum Gottesdienst dann oft über hunderte Kilometer mit dem Auto auf sich?
Es ist doch so, dass die meisten, die haben, würde ich so sagen, 20 bis 50 Kilometer, also jeden Sonntag, wenn sie zum Gottesdienst fahren. Mhm. Es ist aber auch so, dass auch in allen diesen Pfarreien haben wir dann noch mehrere Orte, wo unsere Priester die Gottesdienste feiern. Also der Pfarrer im Hammerfest, er hat noch 5 Außenposten, wo er dann viel reist, um dort einmal im Monat, also für die Leute, die Messe zu zelebrieren. Das kann dann sein von 100 bis 250 bis 300 Kilometer. Und so haben fast alle Pfarreien noch 3 oder 4 bis 5 Orten, wo die Priester dann lang reisen, um die Leute zu erreichen und dort die heilige Messe zu zelebrieren. Mhm. Aber auch die Gläubigen, die meisten müssen jeden Sonntag, würde ich sagen, 20, 30 bis 50 Kilometer, also sind nicht ganz viele, die ganz kurze Entfernungen haben. Es gibt auch einige, viele, die hier in Tromsø leben, dann ist das wie praktisch wie in anderen Vereinen, aber die meisten sind doch ein bisschen zerstreut oder außerhalb.
Mhm. Herr Bischof, Sie kennen die Situation in der Seelsorge in Deutschland. Hier werden immer mehr, wie Sie auch schon sagten, Pfarrverbände gegründet, weil die Zahl der Gottesdienstteilnehmer immer mehr zurückgeht. Wie ist denn der Sonntagsgottesdienst in einer Gemeinde in Norwegen in Ihrem Bistum besucht?
Ich würde sagen, es ist nicht viel, sozusagen viel besser als in Kroatien oder als in Deutschland. Etwas mehr vielleicht haben wir. Ich habe für mich persönlich so jetzt in diesen 2 Jahren ein bisschen kalkuliert oder immer ein bisschen inzwischen gerechnet. Meine Schätzung ist, 20-25% von unseren registrierten Katholiken erscheinen sonntags in der Messe. 20-25%, das heißt dann sicher etwas mehr als in Deutschland oder vielleicht in einigen Vereinen in Kroatien. Es ist auch so, dass die in ersten Jahren für viele ist dann auch sozusagen Kirche interessant, aber dann einige, die finden nicht mehr den Weg zur Kirche oder die gehen dann die andere Wege.
Mhm. Da spielen sicherlich die Entfernungen auch eine große Rolle.
Das spielt auch Entfernungen und zum Beispiel eine ziemlich schwierige Situation ist für unsere Firmlinge. Ich reise am Wochenende nach Hammerfest, nur ein Firmling und dieser Firmling ist irgendwo in der Schule und alle anderen sind evangelisch und dann ist das ein bisschen unbequem, also erklären, wieso willst du dann irgendwo anders konfirmiert oder Firming empfangen und du alleine und so. Also das ist nicht ganz immer ganz leicht für Eltern und auch nicht für den Priester erklären, also das, warum doch er als katholisch oder sie katholisch gefirmt sein soll.
Damit sind wir auch schon bei den Problemen, mit denen die Katholiken in der Diaspora-Kirche in Norwegen konfrontiert sind. Also wenn Sie sich auch an die Zeit in Deutschland erinnern, hier gibt es zum Beispiel auch viele Kirchenaustritte aufgrund der Schwierigkeiten in der Kirche. Es wird diskutiert über den Zölibat. Mit welchen Problemen sind Sie in der Kirche in Norwegen beschäftigt?
Also diese Probleme haben wir auch hier. Die Zölibatfrage oder warum die Priester sich nicht heiraten können, diese Frage stellen auch Leute hier. Mhm. Ich würde sagen, mehr unsere lieben Norweger, auch die katholisch sind oder Katholiken aus westlichen Ländern, aber auch aus Südamerika und auch aus Afrika. Die stellen auch an uns offen diese Fragen. Austritte haben wir nicht viele. Wir haben nicht Kirchensteuer wie in Deutschland. Wir bekommen eine staatliche ökonomische Unterstützung, aber das ist nicht wie Kirchensteuer in Deutschland, sodass die Leute, die sind dann nicht direkt betroffen sozusagen.
Das war mein Kollege Ulrich Schwab im Gespräch mit dem norwegischen Bischof Berislav Kyrget, dem Bischof von Tromsø, das ist die nördlichste Diözese in Norwegen. Bischof Kyrget kommt gebürtig aus Kroatien. Er war knapp 2 Jahre Seelsorger in Oberhaching bei München und ist noch regelmäßig in Deutschland und so auch seine hervorragende Deutschkenntnisse. Ich bin im Gespräch mit Alfred Herrmann vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Mein Name ist Sabine Böhler. Herr Herrmann, die Kirche in Norwegen ist eine Kirche im Aufbruch, eine Kirche der Extreme. Wir haben es eben im Interview auch immer mal wieder, hat es angeklungen, eine Diaspora-Kirche. Was charakterisiert die Kirche in der Diaspora und gerade die norwegische Kirche?
Ja, wir haben hier eine Kirche der Extreme, eine extreme Diaspora, wenn wir gerade über die Prälatur Tromsø gesprochen haben, über das Bistum von Bischof Kyrget, dann muss ich sagen, hier wohnen nur 4.000 Katholiken auf einer Fläche halb so groß wie Deutschland. 90% der Katholiken leben im Bereich des Bistums Oslo in Norwegen und der Rest verteilt sich auf die beiden Relaturen. Das heißt, man hat weite, weite Entfernungen zurückzulegen, um überhaupt zum Gottesdienst zu kommen. Man muss 2, 3, 4 Stunden Fahrzeit einrechnen an einem Sonntag, um die Messe zu besuchen. Gleichzeitig, ich möchte ein Beispiel nennen, die Pfarrgemeinde Porsgrunn, der Telemark, Bistum Oslo. Sie ist 13.000 Quadratkilometer groß. Sie hat dort leben letztlich 1.600 registrierte Katholiken. Um hier zum Gottesdienst zu kommen, ist es so, dass die Gemeinde 5 Gottesdienststationen unterhält. Anders wie hierzulande bei uns, wo 1.600 Katholiken vielleicht Anlass wäre, schon ein Gotteshaus wieder zu schließen und um es mit der Nachbargemeinde zu verbinden und nur noch ein Gotteshaus zu nutzen, braucht man hier auf dieser großen Fläche mehrere Gottesdienstorte, wo vielleicht nur 30, 40 Personen dann entsprechend im Umkreis leben, um dort Gottesdienst zu feiern. Und Umkreis heißt in dem Fall auch wieder 2 Stunden Fahrzeit mindestens eingerechnet. Das ist natürlich auch zu unterhalten. Diese 5 Gottesdienstorte sind zu finanzieren in der Instandhaltung, in der Ausstattung und so weiter. Das kann natürlich eine Gemeinde mit 1600 Katholiken nur schlecht. Hier hilft das Bonifatiuswerk als Diaspora-Hilfswerk, um hier die Gemeinde auch wirklich zu ermöglichen, also, oder den Menschen vor Ort wirklich zu ermöglichen, ihren Glauben zu leben, die Messe zu feiern und ihre Spiritualität zu erleben. Das ist das eine. Das andere Extrem sind jetzt hier die ethnischen Gruppen. 70 Nationen leben hier im Bereich Tromsø. Das ist ganz, ganz unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche religiöse, auch katholisch-religiöse Bedürfnisse gibt es da. Die Spiritualität unterscheidet sich ja dann doch zwischen einem katholischen Vietnamesen und einem Polen oder eben eines konvertierten Norwegers. Hier ist es so, dass man vielleicht auch große Gemeinschaft der polnischen Katholiken, die nach Arbeitserleichterung sehr stark nach Polen, nach Norwegen gekommen sind, dass hier sehr viele polnische Priester auch sind, die quasi eigene fast Gemeinden haben, die fast nur aus polnischen Katholiken bestehen. Diese Katholiken wollen auch ihre Heimat spüren, auch die Vietnamesen wollen ihre Heimat spüren, eine Messe mal in ihrer Sprache hören. So hat die Kirche in Norwegen immer den Spagat zwischen einer eigenen Identitätsfindung einer norwegisch-katholischen Kirche und eben der Befriedigung des Bedürfnisses, auch die heimatliche Spiritualität der vielen Einwanderer zufriedenzustellen beziehungsweise erlebbar auch zu machen.
Mhm. Gleich werden wir noch auch ein Interview mit Bischof Bernd Eidsvik hören. Bischof Eidsvik ist der Bischof der Diözese Oslo und sozusagen gesamtverantwortlich für die katholischen Christen in Norwegen. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe in unserer Sendung Aufbrüche einer Diaspora-Kirche mit Alfred Herrmann vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb nehmen wir Sie heute mit in den hohen Norden Europas, nämlich nach Norwegen. Wir haben ein Länderporträt für Sie vorbereitet. Aufbrüche einer Diaspora-Kirche haben wir die Sendung überschrieben. Mein Gesprächsgast ist Alfred Herrmann vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Ja, Norwegen, ein Land der Gegensätze, ein Land, in dem im Sommer die Sonne nicht untergeht und im Winter, ja selbst tagsüber, die Nacht herrscht. Ein modernes Industrienation mit reichen Erdöl- und Erdgasvorkommen, geprägt von Traditionen und einer bewegten Geschichte. Norwegen, ein Land, in dem bis heute die evangelisch-lutherische Kirche Staatskirche ist. Und dementsprechend klein ist die katholische Kirche mit einem Anteil von circa 1% der Gesamtbevölkerung. Ja, und wenn wir sagen geschätzt oder circa 1%, dann heißt das, dass viele Katholiken nicht registriert sind und dementsprechend auch keine Gelder in die Kassen der katholischen Kirche fließen. Vor ein paar Wochen im Mai war der norwegische Bischof Bernd Eidsvik in Paderborn zu Gast des Deutschen Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Und Bischof Bernd Eidsvik, er ist gebürtiger Norweger, er wurde evangelisch getauft, er konvertierte dann mit Anfang 20 und wurde Priester. Und er trat im österreichischen Kloster Neuburg in dem Orden der Augustiner Chorherren ein. Und daher auch seine Deutschkenntnisse, weil Sie hören gleich jetzt ein Interview mit ihm, das wir in deutscher Sprache geführt haben. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit ihm. Hören Sie selbst. Bischof Eidsvik, Sie selbst sind gebürtiger Norweger. Bemerkenswert ist ja, dass Sie mit 23 Jahren beschlossen haben, zum katholischen Glauben zu konvertieren, nachdem Sie zunächst begonnen hatten, evangelisch-lutherische Theologie zu studieren. Bischof Eidsvik, was hat Sie denn zu diesem Schritt bewogen?
Also ich bin mit 18 schon mit meinem Theologiestudium angefangen, aber ich war nie überzeugter Lutheraner, also ich habe immer so mich mehr als Katholik erlebt, und das wurde während des Studiums deutlicher, und am Ende des Studiums war es eine Frage der Ehrlichkeit. Ich konnte nicht im Dienst der lutherischen Kirche eintreten und bin deswegen katholisch geworden.
Und wie sieht es aus in Norwegen? Wie wird dort die katholische Kirche von den überwiegend evangelischen und freiheitsliebenden Bevölkerung, wie wird sie wahrgenommen und wie wurden Sie auch als Konvertit dann angenommen, auch in Ihrer Familie?
Also ich habe persönlich keine Schwierigkeiten erlebt, also weder in der Familie noch im Freundeskreis. Wir hatten sicher vor 30, 40 Jahren noch einen lebendigen Antikatholizismus im Teile des Landes. Das hat sich stark verändert. Also viele von Pietisten sehen in Papst, also sowohl dem jetzigen als Johannes Paul II., ein großes Vorbild und also aus mutige theologische und kirchliche Leiter. Sie waren auch in diesen Kreisen sehr beliebt. So hier hat sich vieles verändert. Die liberale Meinung, also besonders die liberale Presse, kann sehr katholisch, aber auch ignorant auftreten.
Bischof Eidsvik, Sie sind ja der Bischof der Diözese Oslo mit 22 Pfarrgemeinden, 63 Priestern und das wiederum verteilt auf eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Bayern. Und da liegt der Rückschluss nahe, dass Sie in engen Kontakt mit den Priestern und auch mit den Ihnen anvertrauten Christen stehen. Was zählt denn zu den großen pastoralen Herausforderungen Ihres Bistums?
Die Sprache ist eine Schwierigkeit, denn ich würde annehmen, dass Norwegisch als liturgische Sprache vielleicht nur für ein Drittel funktioniert. Latein gibt es, aber die ist kaum eine Lösung mehr, diese Sprache. So, also Polnisch gibt es in fast allen Pfarreien, polnische Messen, Englisch, Tagalog, Tamil, Vietnamesisch, Französisch, also wir erleben jetzt auch relativ viele Flüchtlinge aus Westafrika zu uns kommen. Und wir hätten sicher auch andere Sprachen anbieten sollen, aber viel weiter schaffen wir nicht.
Aber die Sprache ist ja das eine, Bischof Eidsvik, aber das andere ist ja, sich auch auf die Menschen einzustellen aus den unterschiedlichen Kulturen. Das heißt, das ist für Sie als Bischof und auch für alle Priester eine große Herausforderung.
Ja, das ist ein Pfingstwunder fast, jeden Sonntag, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Dass man hört, alle Sprachen und alle 5 Kontinenten sind meistens vertreten bei einem Hochamt.
Die katholische Kirche in Norwegen, die nennt man eine Diaspora-Kirche. Sie sind eine Diaspora-Kirche und die von jedem Mitglied, gerade auch in den ländlichen Gebieten, ja einen großen Einsatz fordert. Wie würden Sie den Norweger, der auch in Norwegen vielleicht geboren ist, charakterisieren?
Das würde etwa 10% unserer Gläubigen machen. Also es ist eine geringe Minderheit im eigenen Land, könnten wir sagen. Die Konversionen sind meistens also von theologischen Gründen ursprünglich oder bei gemischten Ehen. Also es sind sehr viele Konvertiten, fast die Hälfte sind einige Jahre mit einer Katholiken verheiratet und geht mit in die Messe und wird dadurch überzeugt. Das sind die Hälfte und die andere Hälfte, da gibt es sehr unterschiedliche Hintergründe.
Wie würden Sie ansonsten den Norweger charakterisieren, jetzt von seiner spirituellen Ausrichtung her? Die meisten sind evangelische Mitchristen.
Schon, ja. Mhm. Also die lutherische Staatskirche hat noch 80% der Bevölkerung. Man kann wahrscheinlich nicht die Kirche mehr dogmatisch-lutherisch nennen, also die Mehrheit. Freilich sind die Theologen und die Geistlichen wahrscheinlich also im Durchschnitt überzeugte Lutheraner. Man hat so ein Art Nationalchristentum, die liturgisch nicht sehr weit von uns steht. Also liturgisch vom Instinkt würde ich sagen, die Norweger sind konservativ und also wo, wenn sie in die Kirche gehen, etwas Feierliches erleben.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Zusammenleben der Katholiken untereinander, die ja über das große, große Land Norwegen sehr verstreut wohnen und leben. Wie wichtig ist der Zusammenhalt der Katholiken untereinander?
Also in den kleinen Fahren ist es also lebensnotwendig. Und wir spüren auch, dass die Gläubigen, die jeden Sonntag die Messe besuchen, haben keine Schwierigkeiten. Also man wächst zusammen, egal aus welchem Hintergrund man kommt. Die Schwierigkeiten erleben vor allem diejenigen, die vielleicht nur einmal im Monat oder seltener die Messe besuchen. Sie finden sich vielleicht ein bisschen entfremdet, weil es so viele von Unbekannten da sind. Also die größeren Pfarreien jetzt haben bis zu 13.000 registrierte Katholiken und vielleicht zweimal so viel unregistriert. So, wir haben mit großen Menschenmengen oft zu tun. Ja, es ist ein bisschen beunruhigend fast. Also es ist unmöglich, Platz für allen zu finden und oft stehen die Gläubigen um die Kirche herum.
Daran sehen wir also, dass die Kirche am Wachsen ist, gerade in den Städten. Aha.
Also wir haben unsere Zahlen ganz sicher, von registrierten Katholiken liegen wir jetzt auf 93.000. Mhm. Das ist eine Verdopplung von 2005.
Und stimmt es, die Katholiken, dass sie schon sehr weite Wege und auch Zeiten der Anreise auf sich nehmen, um zu einer heiligen Messe zu fahren?
Also ich kenne Katholiken, die 2 Stunden in jede Richtung jeden Sonntag fahren. Das sind Ausnahmen natürlich, aber nicht ganz selten Ausnahmen.
Und ist es denn erlaubt, in einem Land wie Norwegen auch Hausmessen zu feiern?
Freilich. Und die lutherische Kirche stellt uns auch in der Regel ihre Gebäude zur Verfügung. Also zur Seligsprechung des Johannes Paul haben wir die größte Kirche in Oslo verwenden dürfen.
Die eine evangelische Kirche war.
Ja, wo ich auch zu Bischof geweiht wurde. Und das tun sie, also in diesem Fall jedenfalls kostenlos. Die sind uns, also sie stehen uns sehr freundlich gegenüber.
Norwegen ist ein reiches Land durch die hohen Erdölaufkommen, das soziale Netz, das ist gut ausgebaut. Ja. Dennoch ist die katholische Kirche eine eher arme Kirche. Wie gestaltet sich die wirtschaftliche Situation und wie kommt denn das?
Also die Katholiken sind ja in der Regel erste Generation Einwanderer oder Flüchtlinge. So, das heißt, sie ist wahrscheinlich die ärmste Gruppe, so, also wenn wir es religiös angehen. Und viele von ihnen schicken ja auch, also was sie von Geld übrig haben, zurück, also nach Asien oder Osteuropa. Sie sehen ja oft, dass sie für die Familie arbeiten und Geld verdienen. Und wir kriegen einen Beitrag vom Staat pro Mitglied, aber ist gering, also vielleicht 0,1% eines Durchschnittseinkommens. Davon können wir die Geistlichen und die Administration und die Seminaristen halten, aber um Kirchen zu bauen, reicht es nicht aus.
Also das heißt, die Priester bekommen schon ein Gehalt von der Diözese. Das ist nicht wie in manchen anderen Ländern, wo sie auf die Spenden der Kirchgänger angewiesen sind.
Nein, sie bekommen das gleiche Gehalt, egal wo sie arbeiten. Oder ob sie in der Nationalseelsorge oder in einer Pfarrei arbeiten.
Ja. Jetzt noch eine abschließende Frage, die auch dahin geht, Herr Bischof Eidsvik, wofür wir auch hier gerade in Deutschland für Sie, für Ihre Kirche in Norwegen beten dürfen. Was sind denn gerade aktuelle Projekte Ihrer Diözese?
Also das sind die Hauptsache ist, also neue Kirchen zu bauen, vor allem in Oslo, wo die Kapazität sehr gering ist. Also müssen wir wenigstens zwei neue Kirchen bauen. Und der Dom in Trondheim, also ein kleiner Dom, muss abgerissen werden, also wegen Schwächen in der Baukonstruktion. Das sind die größten ökonomischen Probleme. Dass die Leute sonst zusammenwachsen, dafür, glaube ich, sorgt der Heilige Geist.
Und darum beten wir um den Heiligen Geist für Sie
eben.
Und für alle unsere Mitchristen in Norwegen.
Ja, wir danken auch für die Solidarität der deutschen Katholiken, die beständig erleben. Also das ist eine große Aufmunterung und vieles wird uns durch diese Solidarität möglich gemacht.
Und Solidarität besonders auch durch das Bonifatiuswerk.
Ja, mehrere Institutionen, aber besonders ist die Zusammenarbeit mit dem Bonifatiuswerk und Ansgar-Werken zu schätzen.
Das war das Interview mit Bischof Eidsvik. Er ist der Bischof von Oslo. Wir sind im Gespräch mit Alfred Herrmann vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Das Bonifatiuswerk nimmt sich Ländern und Gemeinden, besonders in der Diaspora, in den baltischen und skandinavischen Ländern besonders an. Herr Herrmann, vielleicht jetzt im Anschluss an das Interview mit Bischof Eidsvik, was sind denn jetzt gerade so aktuelle Projekte, die Sie in Norwegen unterstützen?
Ja, wir unterstützen in diesem Jahr 2011 beispielsweise im Bistum Oslo mit knapp 300.000 Euro vier verschiedene Baubereiche. Beispielsweise haben wir jetzt einer Gemeinde geholfen, ein Grundstück für den Bau einer neuen Kirche in der Nähe von Oslo zu kaufen. Das wäre eines. Die Gemeinde ist gewachsen, hat jetzt schon 1800 Gläubige und die Stadt, in der sie liegt, hat auch eine Prognose, dass sie auch von der Bevölkerung her weiter wachsen wird. Des Weiteren unterstützen wir die Erweiterung und Sanierung, Renovierung des großen Bistumszentrums Maria Holm in Spiedeberg. Das heißt, dort, das ist das einzige Bildungshaus der katholischen Kirche in gesamt Norwegen. Hier sind wir beteiligt. Deshalb, des Weiteren geht es auch dann um ganz andere Dinge, um den Umbau eines Gemeindezentrums beispielsweise. Oder die Sanierung einer Kirche in Porsgrunn von Gemeindekirchen in diesem Fall. Ja, wir haben geholfen bei der Generalsanierung des Klosters Lunden in Oslo oder gerade fertiggestellt das neue Birgittenkloster in Trondheim-Tiller.
Mhm. Orden, das ist auch noch ein Stichwort. Darüber werden wir gleich auch noch mal sprechen. Aber vielleicht erst noch mal die Frage. Bischof Eidsvik war in Deutschland, als wir das Interview mit ihm geführt haben. Das war vor ein paar Wochen. Was war der Anlass des Besuches?
Die Bischöfe, unsere Partnerbistümer der Nordischen Bischofskonferenz, statten der Bonifatiushaus in Paderborn in regelmäßigen Abständen einmal im Jahr meist einen Besuch ab, um über die aktuellen Projekte zu sprechen, beziehungsweise es abzugleichen. Nicht immer kommen die Bischöfe, es kommen auch sonst ein Vertreter. Diesmal war Bischof Eidsvik dabei, er hat es angesprochen, die Kirche in Trondheim, die Kathedralkirche in Trondheim. Hier sind Überlegungen, eine neue Kirche zu bauen, gerade auch mit Blick auf das große Fest, die 1000-Jahr-Feier des heiligen Olafs in Trondheim gegenüber der katholischen Kathedrale ist der Nidarosdom, also ein sehr traditioneller Ort. Im Jahr 2014 wird dort groß gefeiert. So gab es da entsprechende Gespräche. Künftig, beziehungsweise auf eines möchte ich besonders hinweisen, erstmals wird die Nordische Bischofskonferenz ihre Herbstvollversammlung in Paderborn abhalten. Das heißt, alle nordischen Bischöfe kommen Mitte September, kurz vor dem Papstbesuch, hierher in die Zentrale und werden eben ihre Vollversammlung abhalten.
Auch darüber, dazu ist sicherlich auch unser Gebet, dass es ein gelingendes Treffen wird, einfach wichtig. Und da wird auch die Weite unseres Glaubens einfach auch nochmal ein Stück weit spürbar. Die Rolle der Orden, die wollten wir auch noch ansprechen. Orden sind bei uns in Deutschland, in Europa, in Mitteleuropa ein Rückzugsort, gerade für uns katholischen Christen. Doch in Norwegen haben wir es eben schon gehört, 80% der Norweger sind evangelisch-lutherisch. Bischof Eidsvik hat gesagt, 93.000 Katholiken sind nur registriert in Norwegen, einem Land, das so groß ist wie Deutschland. Es wird schätzungsweise von 220.000 Katholiken im Land gesprochen. Jetzt könnte man sich vorstellen, ach, dann gibt es in Norwegen bestimmt keine Klöster und wenn, dann sind sie sowieso leer oder nur mit betenden Nonnen und Mönchen gefüllt. Stimmt das?
Ja, bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich kurz erwähnen, was es mit den registrierten Katholiken auf sich hat. Wir haben in Norwegen die Staatskirche, das heißt, man ist von Natur aus erstmal evangelisch und erst wenn man sich meldet, also registrieren lässt, wird man als Katholik wahrgenommen oder eben als Mitglied einer anderen Religion. Und auch ab diesem Moment erst gibt es einen entsprechenden Staatszuschuss, der pro Gläubiger ausgezahlt wird, letztlich, der genauso hoch ist wie eben ein Mitglied für die evangelische Kirche. Hierzu, deswegen sprechen wir hier von 93.000 registrierten Katholiken in Norwegen und von wahrscheinlich 220.000 Katholiken, die dort leben. Es ist nicht für jeden Katholik selbstverständlich, sich registrieren zu lassen aufgrund verschiedener Motive. Hier ist man bemüht, die Registrierung zu erhöhen. Nun aber zur Frage der Orden. Und zwar, Sie fragt, wir haben in Norwegen einen ganz, ganz bedeutenden Trend zu beobachten. Und zwar ist es so, früher bis in die 70er Jahre hinein haben karitative Orden dominiert, die Krankenhäuser betrieben haben und aktiv gewesen sind. Heute zeigt sich, dass sich ganz neue Orden niederlassen, kontemplative Orden lassen sich nieder in dieser besonders schönen mystischen Landschaft Norwegens. Und zwar reagieren sie damit auf ein Bedürfnis, das in der Gesellschaft deutlich zu erkennen ist. Und zwar, ich habe vorhin schon von einer recht satten Gesellschaft gesprochen, eine Gesellschaft mit einem hohen Lebensstandard, mit einem hohen Einkommen. Das heißt, das Leben, die Probleme, die existenziellen Probleme des Alltags sind gelöst für die Menschen. Sie stehen vor anderen Fragen, sie stehen vor Sinnfragen, sie fragen sich, wohin geht es mit meinem Leben, warum lebe ich? Und hier suchen sie neue spirituelle Orte auch eben evangelische Christen. Und hier, diese Trend haben auch katholische Orden erkannt. So ließ sich ein Karmel beispielsweise in Tromsø nieder. Es ist der nördlichste Karmel der Welt. Bei Trondheim wurde ein Trappistinnenkloster gebaut im letzten Jahrzehnt auf der Halbinsel Tautra im Trondheimfjord, schön gelegen. Hier kann man im Gästehaus wohnen und an der am spirituellen Leben der Ordensfrauen teilnehmen.
Mhm. Also die Klöster können auch besucht werden, auch von uns Mitteleuropäern.
Genau, die können besucht werden, auch von uns Mitteleuropäern. Hier bietet sich beispielsweise auch die Birgitten an, sie leben das Apostolat der Gastfreundschaft. Mhm. Gerade neu eröffnet in einem Stadtteil Trondheims in Tiller ein Kloster der Birgitten mit 24 Gästezimmern und auch einem Konferenzraum. Aber es gibt auch Dominikanerinnen in Oslo, die Gästezimmer vorhalten. Sehr interessant in der Nähe jetzt wiederum dieses Trappistinnenordens. In Tautra hat sich ein Männerorden niedergelassen, auch Zisterzienser in Munkeby, übersetzt heißt das Ort der Mönche. Munkeby ist ein alter Klosterstandort gewesen, der mit der Reformation weggefallen ist und jetzt neu belebt wird. Und das Interessante ist, die Mönche kommen aus Zittau, quasi des Mutterortes der Zisterzienser. Und es ist die erste Neugründung eines Klosters von Zittau aus seit 400 Jahren. Und die Mönche sind im letzten Jahre dort angekommen und prägen nun jetzt auch da das spirituelle Leben mit.
Und auch das können Anziehungspunkte sein, gerade für uns. Ja. Christen aus Deutschland. Und es gibt auch große Kirchen in den Städten wie Oslo, katholische Kirchen und auch, man könnte auch sagen, Wallfahrtsorte, Orte, wo die katholischen Christen in Norwegen hinpilgern.
Ja, einmal Kirche in Oslo. Die Kathedralkirche darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie in Deutschland eine Kathedralkirche ist, sondern es ist eher eine kleine Kirche. Aber man muss sehen, dass gerade diese Kirche sehr, sehr besucht wird. In Oslo haben wir zwei Kirchen und allein 20 Messen am Tag. Allein in der Kathedralkirche finden 13 Messen statt, wo 5000 Menschen hinkommen.
Unbeschreiblich. Und dann, wenn man auf den Gottesdienstplan guckt, denke ich, muss man dann gucken, in welcher Sprache schließe ich mich an.
Sicherlich, ja. Hier gibt es ganz unterschiedliche Gottesdienstsprachen, eben in Polnisch oder in Tamil und so weiter. Gleichzeitig sprachen sie Wallfahrtsorte an. Ja. Hier muss ich deutlich Trondheim hervorheben. Hier ist ein neuer Wallfahrtsboom zu verzeichnen. Jetzt nicht nur von katholischer Seite, sondern auch von evangelischer Seite. Der alte mittelalterliche Wallfahrtsort zum heiligen Olaf, der meistfrequentierteste damals im Mittelalter in Nordeuropa. Quasi das Santiago Nordeuropas. Es wird neu wiederbelebt mit eigenen Olafspilgerwegen von Schweden aus beispielsweise oder auch von Norwegen. Und hier haben auch die Katholiken einen nicht gerade kleinen Anteil dabei.
Und Trondheim liegt wo, wenn ich mir so Norwegen angucke, dieses schlanke Land, was unten so bauchig ist?
Das liegt kurz nach dort, wo es wieder schmäler wird, nämlich in der Mitte Norwegens. An einem sich weit hinein ins Land ziehenden Fjord.
Und Gastfreundschaft ist groß geschrieben. Man ist es gewöhnt in den katholischen Gemeinden in Norwegen, dass immer wieder neue Gesichter unterschiedlicher Hautfarbe auftauchen. Wir haben es eben schon gehört, 60 bis 70 verschiedene Nationalitäten befinden sich in dieser kleinen Gemeinde der Norweger mit nur ungefähr 200 bis 300.000 Katholiken registriert. Davon, Sie haben es uns eben schon erklärt, sind nur 93.000, von denen man ganz sicher weiß.
Ja, hier muss man sagen, die katholische Kirche leistet einen großartigen Dienst in dieser Weise für die Gesellschaft, indem sie eine enorme Integrationsleistung vollführt für ihre Größe. Sie integriert eben die Menschen, die als Flüchtlinge oder als Arbeitsmigranten nach Norwegen kommen, in die Gesellschaft hinein. Und auch so, in dieser Funktion wird sie auch stark wahrgenommen von der Gesellschaft, trotz ihrer doch recht kleinen Größe in dieser Form. Es ist ein wichtiger Dienst für die Gesellschaft, den sie da verrichtet.
Und vielleicht dann dazu noch so ein paar Worte auch zum sozialen Engagement der katholischen Kirche in Form von Alteneinrichtungen, Krankenhäusern, Schulen. Ich glaube, Schulen, das ist das Stichwort. Nämlich katholische Schulen gibt es auch in Norwegen.
Das ist richtig. Ich hatte vorhin berichtet im Zuge zu den Orden, dass früher die Ordensgemeinschaft Krankenhäuser unterhalten haben. Auch hier gibt es einen Trend, eben Krankenhäuser werden nicht mehr von katholischer Seite unterhalten. Es gibt vielmehr stärker eine neue Akzentsetzung, wie Kirche in die Gesellschaft hineinwirkt, und zwar über die Bildung, über die Schule. Wir haben in Norwegen 4 Schulen an vier verschiedenen Standorten, in Oslo zum Beispiel, in Bergen oder ganz oben im Norden in Bude. Was besonders sich zeigt, ist die Bemühung jetzt darum, auch eine neue Schule zu gründen, und zwar eine Schule, wo man auch das Abitur machen kann. In Norwegen geht man gemeinsam bis zur 10. Klasse in eine Schule und danach entscheidet man sich, ob man Abitur machen möchte oder nicht und geht auf ein entsprechendes Gymnasium. Und in Bergen strengt man sich an, man ist ganz konkret dabei im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr soll es konkret losgehen mit einer dreizügigen Gymnasiumsschule. Hier erstmals in Nordeuropa Menschen zu ermöglichen, das Abitur auf einer katholischen Schule zu machen.
Und wie in anderen Ländern auch, wo unsere Mitchristen, unsere gerade katholischen Mitchristen, sehr alleine für sich leben, also in der Diaspora leben. Es ist gut und wichtig, wenn wir sie besuchen, wenn wir von Zeit zu Zeit an deren Türen klopfen und sagen, ja, uns gibt es auch noch in reicher Zahl.
Hier möchte ich nochmal genau dazu sagen, es ist einfach wunderbar zu erleben, in einer Gemeinde den Gottesdienst mitzufeiern, die Messe mitzufeiern und dann danach zu sehen, wie diese Gemeinde nicht einfach auseinanderläuft, sondern sich zusammensetzt zum Kirchencafé, das achte Sakrament nennt man das in Nordeuropa. Man setzt sich zusammen, isst, trinkt, tauscht sich aus, denn die Gläubigen sind ja alle sehr weit gefahren zum Gottesdienst. Und hier erleben sie einmal Gemeinschaft, die sie sonst zu Hause vielleicht eben nicht erleben können. Hier treffen Kinder, Jugendliche, auch andere Gleichaltrige, die sie sonst nie sehen, weil sie die einzigen sind, die eine katholische, die eine Schule, staatliche Schule besuchen. Ja.
Katholisch im Norden, das ist der Überbegriff einer Buchreihe, die erschienen ist. Vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, eines der ersten Bücher ist über Norwegen, ein zweites ist über Schweden erschienen. Auch darüber, Herr Herrmann, werden wir in Zukunft berichten. Ich danke Ihnen jetzt erstmal, dass Sie uns über Norwegen haben teilhaben lassen, wie die Menschen, unsere Mitchristen in Norwegen leben, mit welchen Freuden, aber auch was Herausforderungen sind. Vielen Dank und alles Gute noch weiterhin auch für die Aufgaben des Bonifatiuswerkes, gerade für unsere Mitchristen in Norwegen.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Ich möchte mich ganz herzlich auch bei den Zuhörern verabschieden. Auf Wiederhören.
Das war mein Gesprächsgast Alfred Herrmann vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Er war uns aus Paderborn zugeschaltet. Er ist Pressereferent und Redakteur des Bonifatiuswerkes und Mitautor des Buches Norwegen, Aufbrüche einer Diaspora-Kirche. Das Buch trägt den gleichnamigen Titel, ein Buch mit wunderbaren Bildern und Impressionen von Norwegen, aber auch gespickt mit Inhalten, die uns das Leben der Kirche in Norwegen näher bringt. Und ein zweites Buch ist auch schon erschienen über Schweden. Angaben dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen Sie aus dem Internet auf horeb.org oder von meinem Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice. Die Kollegen stehen Ihnen telefonisch zur Verfügung. Die Rufnummer, das ist die 08323. Nochmal die Vorwahl 08323 und die Rufnummer 96 75 110. Die Rufnummer können Sie auch dem Programmfaltblatt von Radio Horeb entnehmen. Das Programmfaltblatt finden Sie in, sage mal, jeder katholischen Kirche, vielleicht in fast jeder. Oder Sie finden unsere Telefonnummern und Kontaktdaten auch im Internet auf horeb.org. Und natürlich können Sie auch auf die Seite vom Bonifatiuswerk gehen, wo Sie sich über die Arbeit des Bonifatiuswerkes auch informieren und erkundigen können. Die Sendung wurde aufgezeichnet. Sie können sich einen Mitschnitt anfordern oder Sie gehen einfach ins Internet und hören die Sendung nochmal als Podcast. Der CD-Dienst ist auch telefonisch erreichbar, falls Sie sich eine CD bestellen wollen. Die Nummer, die Vorwahl 08323 96 75 120. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.